Einige Verse aus dem Psalm 103. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind.
Das Thema für die heutige Predigt lautet: Wir sind Kinder des barmherzigen Gottes. Wir hören nun auf das Wort Gottes aus Lukas 6, die Verse 27 bis 36. Lukas 6, Vers 27 bis 36. Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde. Tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich wiederhole die Jahreslosung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn man diese Verse so liest, dann erscheint die Forderung Jesu sehr radikal. Jesus ist umgeben von seinen Jüngern und von einer großen Schar weiterer Zuhörer. Und in dieser Rede macht Jesus deutlich, was es ganz konkret bedeutet, ihm nachzufolgen. Und eine Eigenschaft der Nachfolge wird dabei klar sichtbar. Die Nachfolger Jesu handeln anders, als es in der Welt üblich ist. Sie lieben ihre Feinde. Sie lassen an sich Unrecht geschehen. Und sie rächen sich nicht. Doch diese radikalen Unterschiede zur Welt sind nicht die Anforderungen, um ein Nachfolger Jesu zu werden. Diese Unterschiede sind die Eigenschaften der Nachfolger. Denn der Vater im Himmel handelt genauso. Ich denke, wir verstehen sehr schnell, dass es sich in diesem Text um ganz konkrete Aufforderungen an uns als Christen handelt. Und die nächste Frage, die uns dann unter den Nägeln brennt, ist: Ja, was bedeutet das ganz konkret für uns heute? Und genau dieser Frage werden wir heute in der Predigt nachgehen, nämlich in Bezug auf die Jahreslosung. Was bedeutet es heute für uns, barmherzig zu sein? Und ich sage euch schon im Vornherein, ich werde euch heute keine To-Do-Liste mitgeben, die ihr dann mitnehmt und zu Hause abhakt. Aber wir werden die einzelnen Aspekte dieses Verses betrachten und dann können wir sicher besser verstehen, was das im Alltag für uns bedeutet. Dabei geht es um drei Dinge heute. Erstens um die Aufforderung, wir sollen barmherzig sein. Zum Zweiten, Gott ist barmherzig. Und der dritte Punkt, wir sind Kinder des barmherzigen Gottes. Seid barmherzig. So einfach lautet die Aufforderung. Im griechischen Text steht an dieser Stelle ein Imperativ im Präsens. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass diese Aufforderung einen andauernden Charakter hat. Im Deutschen könnte man also sagen, seid alle Zeit barmherzig. Es ist keine Tat von vielen, die man hier und da mal tun kann, sondern sie soll uns ständig begleiten. Unser ganzes Handeln soll von der Barmherzigkeit geprägt sein. Wenn man nun die Verwendung des Wortes Barmherzigkeit im Alltag betrachtet, dann kann man denken, dass jeder weiß, was damit gemeint ist. Es ist nicht gerade ein Trendwort, aber doch wird es relativ häufig verwendet. Man verbindet mit dem Wort Barmherzigkeit alle möglichen positiven und wohlwollenden Handlungen gegenüber dem Mitmenschen. Doch wenn wir heute die Frage beantworten wollen, was bedeutet es konkret für uns als Christen, barmherzig zu sein, dann reicht es nicht, dass wir dieser modernen Verwendung des Wortes folgen. Und deshalb schauen wir zuerst ins Alte Testament. Denn genau das Alte Testament setzt Jesus bei seinen Zuhörern voraus, wenn er das hier sagt im Lukas-Evangelium. Und auf das Alte Testament bezieht Jesus sich in seiner ganzen Lehre. Die hebräische Entsprechung wird auch mit barmherzig übersetzt. Und es kommt von dem Wort sich erbarmen. Interessant wird es nun aber bei der Herkunft dieses Wortes. Im Hebräischen kann man nämlich die Wörter auf Wortstämme zurückführen und so eine Verwandtschaft zwischen Wörtern erkennen. Das ist interessant, um zu verstehen, wie ein Wort entstanden ist. Es ist auch interessant zu sehen, mit welchen Wörtern ein neues Wort gebildet wird. Aber es ist besonders auch für die Bedeutung interessant. Denn dann sieht man, welches Bedeutungsfeld dahinter steht und welche Vorstellungen mitschwingen. Nun, das Verb sich erbarmen ist verwandt mit dem Wort für Mutterschoß und mit dem Wort für Inneres oder Eingeweide. Das mag zuerst etwas merkwürdig sein. Aber zum ersten Wort, Mutterschoß. Der Mutterschoß bezeichnet den Ort, wo Leben entsteht. Es ist der Ort in einer Mutter, wo neues Leben entsteht und wo sich das neue Leben in einem geschützten Rahmen entwickeln kann. Alle Bedingungen sind optimal, damit so ein fragiles Lebewesen heranwachsen kann. Der Mutterschoß ist mit allem ausgestattet, damit dieses neue Leben ermöglicht und gefördert wird. Der andere Begriff, mit dem das Verb sich erbarmen verwandt ist, ist das Innere bzw. die Eingeweide. Es ist die weiche Seite des Menschen und daher wird dieser Ort auch oft als Ort der Gefühle wahrgenommen. Es ist der Ausdruck von sehr starken Emotionen und besonders im Hinblick auf das Mitleiden mit anderen. Wir alle kennen es. Starke Emotionen, die können sich durchaus mal auf den Magen legen. Und so wird von Jesus im Neuen Testament immer wieder gesagt, dass ihm die Eingeweide umgedreht wurde vor Mitleid. Und dieser starke Ausdruck des Mitleids wird für Jesus dann verwendet, wenn er die Verlorenheit des Menschen sieht. So zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 36. Und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, beziehungsweise wörtlich, wurden ihm die Eingeweide vor Mitleid umgedreht. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. An diesem Punkt können wir also schon festhalten. Erstens, Barmherzigkeit ist darauf ausgerichtet, Leben zu ermöglichen und zu fördern. Denken wir an den Mutterschoß. Und zweitens, die Barmherzigkeit entspringt aus dem tiefen Mitleid mit dem Gegenüber. Denken wir an die Eingeweide. Doch bevor wir jetzt konkreter werden und die Frage beantworten, was bedeutet das nun für uns, sind wir aufgefordert, zum Vater zu schauen. Denn die Jahreslosung lautet: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Die Aufforderung zur Barmherzigkeit hat einen klaren Bezugspunkt und einen ganz eindeutigen Maßstab. Es ist die Barmherzigkeit des Vaters. Nun, welcher Vater ist an dieser Stelle gemeint? Intuitiv denken wir an Gott, den Vater, und nicht an einen leiblichen Vater eines Menschen. Und das sagt Jesus an dieser Stelle auch aus. Im Vers 35, also ein Vers zuvor, spricht Jesus nämlich von den Kindern des Allerhöchsten, die solches tun, die zum Beispiel ihre Feinde lieben, die sich nicht rächen. Und in diesem Sinne meint Jesus hier auch Gott als Vater. Für uns heute ist es eine Selbstverständlichkeit, Gott als Vater anzusprechen. Die Juden zur Zeit Jesu waren da viel zurückhaltender als wir. Das sehen wir auch im Alten Testament. Ich meine, dass es nur eine Stelle gibt, an der das Volk Israel Gott als Vater anspricht, nämlich in Jesaja 63, Vers 16. Das Volk sagt: Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Auch wenn das Volk Israel Gott nur sehr selten als Vater angesprochen hat, bedeutet das nicht, dass Gott im Alten Testament nicht der Vater der gläubigen Israeliten war. Ja, er war ihr Vater. Und er sehnte sich danach, Vater genannt zu werden. So sagt Gott zum Beispiel in Jeremia 3, Vers 19. Und ich dachte, wie will ich dich halten, als wärst du mein Sohn, und dir das liebe Land geben, den allerschönsten Besitz unter den Völkern? Und ich dachte, du würdest mich dann lieber Vater nennen und nicht von mir weichen. Nun, bei Jesus ist diese Anrede Gottes Programm. Jesus ist gekommen, diesen Vater zu offenbaren. Jesus und der himmlische Vater sind eins. Jesus ist gekommen, den Zugang zu diesem Vater herzustellen. Und sein Vater soll auch unser Vater werden. Und so sagt Jesus nach seiner Auferstehung zu Maria: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Johannes 20, Vers 17b. Dieser Vater also, den Jesus seinen Jüngern offenbart, ist der Gott, der sich auch schon im Alten Testament seinem Volk offenbarte. Und spätestens mit diesem Vers der Jahreslosung müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass sich Gott im Alten Testament anders zeigt als im Neuen Testament. Immer wieder hört man die Aussage: Ja, im Alten Testament, da sehen wir den strafenden Gott und im Neuen Testament den liebenden Gott. Aber Jesus sagt hier zu seinen Jüngern: Euer Vater, der Gott Israels, ist barmherzig. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, dann wird genau das sichtbar. Gott ist barmherzig. Zum ersten Mal wird Gott von Mose als barmherzig beschrieben. Und bemerkenswert ist, dass dieses erste Mal, wo Gott als barmherzig beschrieben wird, zusammenfällt mit dem ersten Bundesbruch des Volkes. Das Volk Israel hatte den Bund gebrochen, den sie mit Gott geschlossen hatte. Gott will das Volk daraufhin vernichten, tut es aber nicht aufgrund der Fürbitte des Mose. Danach möchte Mose das Angesicht Gottes sehen. Und als Mose dann die Herrlichkeit Gottes sieht, dann ruft er aus in 2. Mose 34, Vers 6: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Mose konnte das Angesicht Gottes nicht sehen, aber er sah Gott ist barmherzig und gnädig. Und diese Barmherzigkeit und Gnade Gottes ist der Grund, dass das Volk noch lebt. Ja, diese Barmherzigkeit und Gnade sind der Grund dafür, dass das Volk Israel auch nach dem Bundesbruch wieder zu Gott umkehren kann. Bevor Mose dann stirbt, gibt er dem Volk folgende Worte mit. Er sagt zu ihnen: Ihr werdet in das verheißene Land kommen. Und ihr werdet in diesem verheißenen Land sündigen gegen Gott. Und euch wird die Strafe Gottes treffen für diese Sünden. Aber dann werdet ihr euch bekehren zu Gott, denn der Herr ist ein barmherziger Gott. Und so steht es auch in Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Nun, was ist die Barmherzigkeit Gottes? Ich möchte das in einem Satz zusammenfassen. Die Barmherzigkeit Gottes ist die liebevolle Zuneigung zum Menschen, die Leben möglich macht, wo der Mensch sich selbst das Todesurteil gesprochen hat. Die Barmherzigkeit Gottes ist die liebevolle Zuneigung zum Menschen, die Leben möglich macht, wo der Mensch sich selbst das Todesurteil gesprochen hat. Das bedeutet, in der Sünde, im Trotz gegen Gott, in der Auflehnung gegen Gott, in der Gleichgültigkeit gegenüber Gott, dort zeigt sich die Barmherzigkeit. Da ruft Gott zur Umkehr, weil er sieht, dass der Mensch dem Abgrund entgegenläuft. Und da schenkt Gott einen Neuanfang. Zuvor hatten wir zwei Punkte festgehalten. Erstens, die Barmherzigkeit ist darauf ausgerichtet, Leben zu ermöglichen und zu fördern. Denken wir an den Mutterschoß. Und zweitens, die Barmherzigkeit entspringt aus dem tiefen Mitleid mit dem Gegenüber. Denken wir an die Eingeweide. Wenn wir nur noch die Barmherzigkeit Gottes berücksichtigen, dann erkennen wir, dass die Barmherzigkeit ein ganz bestimmtes Ziel hat, nämlich ein erfülltes Leben mit Gott. Und an dieser Stelle können wir nun konkret werden. Was bedeutet es für uns heute als Christen, barmherzig zu sein? Unsere Barmherzigkeit ist darauf gerichtet, dass Menschen den Frieden mit Gott finden. Dass Menschen zum wahren Leben finden mit Gott. Und wir sind barmherzig mit allen Menschen, beziehungsweise wir haben tiefes Mitleid mit allen Menschen, weil wir wissen, dass jeder Mensch ohne Gott verloren ist. Das kann nun bedeuten, dass uns Unrecht geschieht und wir es gelassen hinnehmen. Denn damit zeigen wir auf Gott hin. Das kann auch bedeuten, dass wir sehr gerne vergeben, wenn jemand an uns schuldig geworden ist, damit diese Person wieder den Frieden mit Gott finden kann. Und diese Liste könnte man weiterführen. Doch, nun haben wir auf dieser einen Seite die Aufforderung an uns und auf der anderen Seite das Vorbild Gottes. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir wissen also, was zu tun ist, aber schaffen wir das? Der eine mag vielleicht denken, ja, der andere vielleicht und der andere nein. Nein, wir schaffen das nicht, so barmherzig zu sein wie Gott. Aber wir sind Kinder des barmherzigen Gottes. Wir dürfen nie vergessen, dieser barmherzige Gott ist nicht nur unser Vorbild. In erster Linie ist er unser Vater. Und das macht Jesus hier sehr deutlich. Nicht ohne Grund spricht er von eurem Vater. Nun, welchen Unterschied macht es, ob Gott unser Vorbild ist oder ob Gott unser Vater ist? Wenn man Gott als Vorbild hat, dann findet man das, was Gott sagt und welches Verhalten er fordert, durchaus gut. Und man versucht also, danach zu leben. Das heißt, dass man als Person so bleibt wie vorhin und man versucht, diese Forderungen Gottes zu erfüllen. Man trainiert dieses neue Verhalten sozusagen an und will es irgendwie ins Leben integrieren. Vor allem möchte man aber von der eigenen Lebensgestaltung keine Abstriche machen. Man möchte also beides irgendwie unter einem Hut kriegen. Das eigene Leben und die Forderungen Gottes. Der Fokus auf diesem Weg liegt dabei darauf, das Richtige zu tun. Das Ergebnis ist aber meistens Frustration. Entweder schafft man es nicht so zu leben, wie Gott es fordert, oder man ist frustriert, weil man immer wieder die eigenen Interessen und Wünsche zurückstecken muss. Immer wieder ertappt man sich dabei, dass man sich zwischen das Richtige tun, also das zu tun, was Gott fordert, und zwischen das tun, was ich will, entscheiden muss. Oft bleibt eines von beidem liegen. Und das macht unglücklich. Die Schwierigkeit auf diesem Weg ist, sich für das Richtige zu entscheiden und dieses richtige Verhalten dann auch tatsächlich zu tun. Dieser Weg ist der Weg der Selbstgerechtigkeit. Und viele Menschen gehen diesen Weg. Auch viele, die gar nicht sonst an Gott glauben. Sie finden die Lehre Jesu sehr attraktiv. Und sie finden das, was er sagt, gut. Und sie wollen ein möglichst guter Mensch sein. Aber sie sind nicht bereit, sich selbst aufzugeben. Und nun schauen wir die andere Möglichkeit an. Was passiert, wenn Gott nicht Vorbild, sondern Vater ist? Wenn man Gott als Vater hat, dann geht es nicht darum, das Handeln Gottes nachzuahmen. Dann geht es darum, gemäß dem Wesen Gottes umgeformt zu werden. Und das ist eine Veränderung des Seins, der ganzen Person. Gottes Kind zu werden, heißt, die eigenen Wünsche und Interessen abzulegen und von Gott eine neue Gesinnung sich schenken zu lassen. Das eigene Ich muss ersetzt werden durch die neue Identität in Jesus Christus. Auch auf diesem Weg gibt es Schwierigkeiten. Die Schwierigkeit auf diesem Weg besteht darin, immer wieder die eigenen Wünsche und das eigene Selbst abzulegen. Aber dieser zweite Weg ist das Eigentliche am Christsein. Und die Bibel spricht hier davon, Jesus Christus anziehen. In Römer 13, die Verse 13 bis 14 steht: Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern, und jetzt folgt keine Liste, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Die Frage ist also nicht, schaffen wir es, immer barmherzig zu sein, so wie Gott, sondern die Frage lautet, sind wir bereit, unser eigenes Ich, unsere Wünsche und Vorstellungen aufzugeben und uns von Gott sein Wesen schenken zu lassen? Immer wieder hört man, Christsein sei so schwer. Und das ist es auch. Aber Christsein ist nicht schwer, weil wir dies und jenes tun müssen, sondern Christsein ist schwer, weil wir uns immer wieder weigern, unser eigenes Ich zurückzustellen und uns von Gott sein Wesen schenken zu lassen. C.S. Lewis bringt es mit folgenden Worten zum Ausdruck. Zitat: Jesus Christus ist nicht gekommen, um dein natürliches Selbst zu quälen, sondern um es zu töten. Zitat Ende. Jesus Christus will uns nicht zu Nachahmern Gottes machen. Jesus will uns zu Kindern Gottes machen. Kinder Gottes, die aus der Barmherzigkeit leben. Kinder Gottes, die durch und durch von dieser Barmherzigkeit ergriffen sind und deshalb barmherzig sind. Und genau aus diesem Grund fordere ich uns heute nicht auf, seid barmherzig, tut dies, tut jenes, sondern ich fordere uns auf, lasst uns jeden Tag neu Christus anziehen. Denn genau das möchte Jesus mit diesem Vers aussagen. Werdet wie der Vater, indem ihr euch verändern lasst von Gott, dem Vater. Ich schließe mit Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Lasst uns gemeinsam beten und wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen dazu. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, wir preisen deine Barmherzigkeit, Gnade und Geduld. Und als deine Kinder bitten wir dich heute, füll uns neu mit deiner Liebe. Wir stehen vor dir mit leeren Händen. fülle du uns ganz mit dir. Amen. Wir setzen uns.